Gut, ich bin in Schredstaken. Hier war ich schon einmal, das ist allerdings 4 Jahre her. Ich habe letztens mit Erstaunen festgestellt, dass ich ja noch ein Fass Rum irgendwo liegen habe. Und dann dachte ich, oh, das ist ja auch schon ganz schön lange drin, da rum. Und ich saß gerade mit einem Freund, mit dem Erik, beim Essen zusammen. Und dann habe ich schnell auf dem Handy nachgeguckt, wann ist denn diese Pappkameraden-Podcast-Episode erschienen, wo ich die Fassumfüllung beschrieben habe. Und es war zufällig letzten Montag und es war zufällig auf den Tag genau 5 Jahre her. Ich habe ein schlechtes Gewissen und jetzt bin ich hier in Schredstaken und ich bin beim Fabian und wir wollen mal gucken, wie es jetzt schmeckt und was hier so seitdem alles passiert ist. Hallo Fabian.
Hallo Tobi, grüß dich.
Das ist abgefahren und ich kann mich daran erinnern, wie das hier alles aussah. Also der Hof ist noch ähnlich. Ja, hier ist so ein alter Resthof oder sowas.
Ne? Ja, so nennt man das, glaube ich.
Genau, mit so einem grauen Türmchen, Siloturm wahrscheinlich.
Ja.
Und einer großen Scheune. Und darf mein Auto da stehen? Ja, ne? Muss gerade keiner rein und raus.
Nee, gut.
Ein großes Tor ist. So, ein großes grünes Tor und ein großes braunes Tor und eine kleine Tür, die ist von innen weiß, von außen wahrscheinlich schwarz, ne?
Grün. Das ist eine friesische Tür.
Genau,
die hat ein netter Tischler von der Insel Föhr gemacht.
Ja, und ein Faro Whisky Distillery since MMXIX 2019.
Ja.
Ein friesisch, okay.
Das erkennst du ganz leicht daran, dass die Fenster nach außen aufgehen.
Aha, stimmt, ja. Okay, so. Kleine Klingel und dann geht mal rein. Und als das letzte Mal hier war, jetzt hört man gleich mal, der Sound ist ganz anders, ne? Hier ist Hall. Macht nichts. Wird gehen. So, als wir das letzte Mal hier drin waren, war das ziemlich leer und gerade so sauber. Es roch noch komisch. Und dann sagtest du mir, hier baust du eine Destillerie rein. Ich fand das ambitioniert. Und jetzt bin ich 4 Jahre später hier und es ist hier eine Destillerie drin.
Ja, es riecht auch nicht mehr ganz so komisch.
Nee, es riecht jetzt deutlich besser. Es riecht jetzt halt so, wie in einer Whisky-Distille das halt so riecht. Stehen so ein paar Fässer rum hier vorne und man sieht durch Glasscheiben, hübsch beleuchtet, Fässer. Aber da fangen wir dann mal gar nicht gleich an. Wir fangen mal links an hier. Das ist so ein bisschen Showroom, nehme ich an. Ein Fass als Tisch umgebaut und dahinter Regale mit dem Whisky, den du auf Gut Basthorst noch gebrannt hast.
Genau. Das sind so die ersten Gehversuche Richtung Whisky mit der sehr regionalen Idee. Das war eigentlich, waren das Testbrände, um zu sehen, wie reagiert denn das Fass? Genau, wie reagiert das Fass? Wie schmeckt Whisky, wenn ich ihn in ein Fass aus schleswig-holsteinischer Eiche packe? Mhm. Das konnte mir keiner sagen. Und letztendlich war das Entscheidungsgrundlage, hier nochmal den Schritt zu gehen.
Dieser Whisky stammt ja auch noch aus der kleinen Brennblase.
Der stammt aus der kleinen Brennblase, aber du weißt ja, Brennblase ist das eine und Fass ist das andere.
Ja,
und hier war das Fass das Wichtige. Das will ich unbedingt wissen. Ist das eine nette Idee oder kann man das versehentlich auch trinken?
Wann hast du den ins Fass getan und wann hast du den abgefüllt? Steht das drauf?
Das steht drauf. Ich habe den ins Fass getan 2017 und 2021 habe ich ihn rausgeholt.
Das heißt,
also Anfang 17, Ende 21.
Das heißt, den kenne ich auch noch nicht. Das heißt, die Fässer hattest du schon, als ich dich kennengelernt hatte. Aber probiert habe ich den auch noch nicht. Interessant.
Das können wir gleich nachholen.
Super. Und dann hast du hier darunter New Make White Dog. Das heißt, da steht auch gar nicht Whisky drauf, sondern das ist noch kein Whisky, weil er nicht, gar nicht gelagert, oder?
Genau, das ist gar nicht gelagert. Okay. Das ist das, was in die Fässer kommt und sich Whisky nennen darf, wenn man es 3 Jahre lang nicht ausruft.
Könnte man sich ein kleines Fass kaufen oder New Make reintun und dann auch mal liegen lassen. Genau. Und natürlich, der Vollständigkeit halber, hier deine Gut Basthorst Selektion mit dem legendären Don R., den meine Freunde auch jedes Mal auf dem Weihnachtsmarkt bei dir kaufen. Den Five Continents Gin sehe ich jetzt gar nicht.
Den siehst du nicht, weil den gestern jemand gekauft hat.
Der hat ihn jemand weggekauft.
Aber es gibt ihn
noch. Den Five Continents Gin gibt es natürlich auch noch. Ja. Genau, das haben wir alles ja schon beschrieben. Hier ist ein schöner großer Tresen, eine Kasse. Ja, das sieht schon mal sehr einladend aus. Willkommen. Und dann geht's hier.
Ich mach mal hier schnell die Tür zu,
ja, damit
nicht der Nachbar in die Quere kommt.
Geht's hier rechts weiter? Was ist das hier? Ein Stück Torf oder was hast du hier?
Das ist ein Stück Torf, genau.
Machst du torfigen Whisky?
Ja. Ach. Ich mache auch torfigen Whisky.
Auch.
Also auch. Nicht ausschließlich, aber auch. Das war mir wichtig, weil ich das selber gern mag. Und, das ist ja der Vorteil, mit eigener Melzerei kannst du solche Spielchen auch machen.
Du hast eine eigene Melzerei und eine eigene Distille jetzt.
Ja.
Krass. Okay, wo fangen wir an?
Wir fangen natürlich in der Melzerei an.
Okay, da wo das auch losgeht.
Genau, eigentlich schon.
Das heißt, du kaufst Getreide.
Ich kaufe Gerste.
Ausschließlich Gerste oder machst du auch andere Sachen?
Fast ausschließlich Gerste. Bis jetzt für mich nur Gerste. Ich habe einmal einen Kunden gehabt, der wollte unbedingt einen Roggen haben. Das haben wir dann auch gemacht. Aber momentan ausschließlich Gerste.
Okay.
So, und jetzt haben wir das Problem, dass wir hier uns...
Soll ich die Tür gleich wieder zumachen, nicht, dass der Whisky geruch raus...
Dass wir uns hier schnell einmal dünn machen müssen, weil irgendjemand, wie immer... was in den Weg gestellt.
Okay, wir gehen durchs Fasslager und hier stehen noch andere Sachen rum. So große Wasserdinger. Ist da Wasser drin oder was ist da drin?
Nee, da ist tatsächlich New Milk drin.
Ach so.
Ja. Eher weniger Wasser.
Ich kenne das von uns vom Lande nur mit als Wasser drin für die Kühe.
Ja,
so.
Das ist, wir müssen es einfach umschwingen.
So, jetzt ist hier, sind wir in der großen, hier ist die Akustik auch gleich ganz anders. Sehr schön.
Gleich viel besser.
Holzdecke. Hier geht es ein bisschen bergauf auf einen großen... Ist das ein Maischkessel?
Das ist eine kleine Drehhordenmelzerei, die du heute ausnahmsweise im Ruhezustand siehst.
Aha, sonst läuft sie dauerhaft.
Sonst läuft sie eigentlich dauerhaft durch. Wir haben nur die letztjährige Ernte verbraucht und die diesjährige noch nicht bekommen.
Okay.
So dass ich jetzt irgendwie 3 Wochen Stillstand habe, aber sonst lief die durch. Das letzte Jahr über. Das ist eine relativ einzigartige Konstruktion. Ermöglicht mir hier 1 Tonne Malz pro Woche herzustellen.
1 Tonne Malz pro Woche?
Ja.
Wie viel passt denn rein in dieses? Also, wir stehen hier vor einem großen, runden Behältnis.
Genau.
Wo oben drüber der Deckel ist an 2 Vierteln aufgeschnitten, sozusagen.
Ja, der ist jetzt aufgemacht, einfach damit das lüften kann.
Der wird beim Vorgang, sagen wir, aber zugemacht.
Der wird wieder zugemacht. So. Wir sehen einen Hordenboden, also so ein Siebboden, ähnlich wie ein Läuterboden in der Brauerei.
Mhm.
Darauf kommt dann das Getreide.
Mhm. Man sieht noch so ein bisschen Spelz rumliegen.
Ja, kommt dann das Getreide, das wird dann gewässert hier, damit es natürlich einen relativ hohen Feuchtigkeitsgehalt bekommt.
Das muss ja erstmal treiben, ne? Also
genau, erstmal muss es nass werden.
Man nimmt trockenes Getreide, macht es nass, damit es anfängt zu treiben.
Genau, ohne Wasser funktioniert das Ganze nicht.
Und sind dafür auch hier sind so Quirle reingebaut?
Das sind so Wände.
Wände.
Weil in dem Moment, wo das anfängt zu keimen, fangen ja auch an, Wurzeln zu wachsen.
Muss es auf.
Und das muss unbedingt gewendet werden, sonst hast du einen einzigen Klumpen nach ein paar Tagen. Da kannst du dann mit einer Axt rangehen oder so in der Richtung, um das wieder rauszuholen. Nein, das wird gewendet. Also dieser Boden ist drehbar, der dreht sich dann gegen die Wände.
Ach so, nicht die Wände drehen, also die drehen sich in sich natürlich, das sind so Spiraldinger. Aber der Boden dreht sich dann, okay.
Genau, so ein Drehhorden-Kleinmelzerei, so nennt sich dieses Ding. Und Drehhorden-Kleinmelzerei. Und alle 3 Prozesse, also Weichen, Keimen und Darren, finden hier in diesem Behälter statt.
Aha, ja, spannend.
Das ist total spannend, das ist nämlich für den Bediener sehr einfach. Du musst das Getreide nicht transportieren zwischen den 3 Schritten.
Schalt es ein, musst wahrscheinlich alles Wasser, machst du manuell, ne? Oder hast du das?
Nein, das haben wir uns. Ich bin ein Fan von geregelten Prozessen.
Automatisierung.
Und das ist komplett automatisiert.
Okay.
Das läuft einfach vor sich hin.
Ja, ich hatte vorhin noch gestern noch David gefragt, das ist mein Nachbar, der ist Melzereimeister.
Ja, der hat lange
als Melzer und Brauer gearbeitet. Das hätte sich bestimmt gerne angeguckt. Das muss ich ihm Fotos zeigen.
Wir hatten Grüße, David. In der Brauwelt Ende 21 einen Artikel darüber.
Mhm.
Also große Fachzeitschrift für die Brauer. Und ich fand das so lustig, die ersten, die sich gemeldet hatten auf diesen Artikel hin, die dann recherchiert haben, wo dieses Ding steht, war die Firma Becks.
Okay.
Da kam einer vorbei und sagte, das muss ich sehen.
Ja, ja, ist eine große Brauerei.
Ja, das viele... passt ja so gar nicht in den Dimensionen hier, aber gut, nee. Sei es drum.
Nee.
Ja, so ist das. Also okay. Hier entsteht tatsächlich normalerweise eine Tonne okay. Malz pro Woche.
Nochmal von vorne, Getreide rein, Wasser rein, feucht werden lassen, durchziehen lassen, dass es anfängt zu keimen.
Genau, das Getreide dann wieder aus dem schwimmenden Wasser raus sozusagen, damit es nicht im Wasser rumrutscht.
Und dann muss es ja getrocknet werden.
Dann muss es, erst muss es keimen.
Erst keimen, okay. Und der Keimprozess muss dann aber abgebrochen werden.
Der muss dann später abgebrochen werden, genau. Zwischendurch gewendet, belüftet, ganz wichtig, damit da immer gut Sauerstoffversorgung ist. Und dann wird der Keimprozess abgebrochen durch Wärme, heiße Luft.
Heiße Luft.
Genau. Okay. Du siehst auch die großen Rohre. Hier haben wir ein Abluftrohr, hier haben wir ein Zuluft. Darunter steckt ein großer Ventilator noch. Die Zuluft kann entweder gekühlt aktiv, das brauche ich im Sommer beim Keimen, oder entsteht ja Wärme durch das Wachstum mit. Oder sie kann erhitzt werden für den Darprozess.
So, und wenn du jetzt eine Tonne torfiges Malz haben möchtest, dann machst du einfach einen
Torf. Genau, da verbrenne ich da draußen in diesem kleinen Hüttchen noch ein bisschen Torf. Da steht ein Räucherofen drin. Mhm. Und der Rauch wird beim Darprozess hier mit eingelaufen.
Also du nimmst nicht die Wärme vom Torffeuer. Also früher, ich meine, der schottische Whisky ist ja deshalb rauchig, weil sie das Malz über dem Torffeuer getrocknet haben.
Genau, das war mir ein bisschen zu riskant bei der ganzen Geschichte hier mit Feuer zu arbeiten. Das hätten wir, glaube ich, nicht durchgekriegt.
Ganz kurz die Öko-Frage, wie erzeugst du deine Wärme zum Trocknen? Das ist wahrscheinlich mit Gas, ne?
Ja, das ist tatsächlich mit Gas. Das ist der Knackpunkt hier dran, dass das noch nicht regenerativ geht. Wir haben uns da viele, viele Gedanken gemacht, wie man das machen könnte.
Ja, du bist ja auf dem Land, du könntest Biogas.
Biogas wäre eine Möglichkeit, wenn es hier in der Nähe gäbe. Ursprünglich wollte ich Hackschnitzel nehmen. Da wehrte sich aber mein Kaminkehrer dagegen.
Ach so.
Es ist eine groteske schlechthin für mich immer.
Naja.
Es gab keine kleinen Biomasse-befeuerten Dampferzeuger.
Ja.
Wir brauchen ja nicht richtig viel Energie, sondern nur so mittelviel. Also im industriellen Maßstab gibt es das, im handwerklichen sozusagen nicht.
Okay.
Ich habe ein Gerät gefunden aus Italien, das hätte es gekonnt für so kleine Brauerei und ähnliche Betriebe. Dem fehlte aber ein Zertifikat.
Okay.
Und das war's dann.
In Deutschland sind Zertifikate immer ganz gut.
Richtig. Und dann war sämtliche Bemühungen auch, messen Sie doch nach, die Werte stimmen doch etc. Nein, das Zertifikat fehlt. Und dann nein, blieb es dann. Und deswegen steht hier ein gasbefeuerter Dampferzeuger.
Okay. Alright, ja, das ist cool. So, und dann hast du Malz.
Dann habe ich Malz, genau.
Das musst du dann erstmal malchen, wie beim Bierbrauen, ne?
Wie beim Bierbrauen, genau. Also erst wird geschrotet, klar.
Okay, wo passiert das?
Auf dem Dachboden.
Ach so.
Auf dem Dachboden. Also ich bemühe mich immer so wenig wie möglich, manuelle Arbeit hier zu haben. Das ist angenehm, gell?
Ja. Kannst einfach zugucken.
Ich kann einfach zugucken. Das heißt, es wird rausgesaugt, wird nochmal gereinigt, läuft über eine Getreideputze um, damit die ganzen Keimlinge und sowas auch wegkommen. Und oben haben wir noch unsere Schrotmühle stehen.
Also die Mühle, okay.
Genau.
Okay, dann hast du Malzschrot.
Dann habe ich Malzschrot, das wird vor dem Einmalchen frisch geschrotet, wird dann oben in so einen großen Trichter geworfen und dann machen wir in der Brennerei weiter.
Und dann geht es in der Brennerei. Die großen Tanks zum Maischen habe ich da schon stehen sehen.
Genau.
Gehen wir da zurück?
Da gehen wir zurück.
Super.
Also jetzt hast du es mal gesehen.
Ich muss hier nochmal von der anderen Seite ein Foto machen. Fällt das Licht hier rein?
Melzerei in Sommerpause.
Melzerei in Sommerpause.
Herrlich, soll ich ein bisschen Hintergrund aufräumen?
Nein, das sieht perfekt aus. Ich kann sich hier einmal daneben stellen vielleicht.
Sieht ja schrecklich aus. Kann ich.
Ja, na. Super. Hier, Schaltschrank.
Ja, der Mensch, der das konstruiert hat, der hatte ein Faible für analoge Schalter gehabt.
Ja, offensichtlich.
Und dann habe ich gesagt, das ist alles ganz nett, aber entspricht nicht meinem Bedienprinzip.
Du hättest es eigentlich lieber am Rechner gehabt.
Und dann habe ich das Teil vom Rechner einfach dazu gebaut.
Ach so.
Also ist tatsächlich komplett automatisiert, übers Handy steuerbar.
Übers Handy steuerbar. Ja.
Ich bin doch nicht immer hier. Das heißt,
mit Wi-Fi.
Mit allem.
Mit allem. Was ist das hier? Moment mal, bevor wir weitergehen.
Ah, hier.
Hier steht noch was.
Ich brauche ab und zu Wasser.
Ah, ja.
Und das ist einfach ein Wasservorratsbehälter.
Ach so.
Den kann ich, weil wir hier ja, temperaturtechnisch sozusagen fast im Außenbereich sind. Den kann ich ein bisschen vorwärmen für den Winter. Das heißt, einmal temperiertes Wasser,
ach so,
das ich auf dem Schlag dann zur Verfügung habe und ich warten muss, bis es gemütlich aus der Leitung kommt.
Okay.
Das ist so ein Zwischenkonstrukt. Normalerweise siehst du es nicht, aber...
Dann muss ich es fotografieren.
Nein.
Darf ich nicht?
Kannst du, aber also, es ist völlig uninteressant. Wir haben gerade einmal einen freundlichen Abwasserschacht, den wir renovieren dürfen. Vorteil vom alten Haus. Und deswegen musste ich da einmal Abwasser zwischensammeln.
Ach, das ist ein Abwassertank.
Das ist nur Abwasser.
Ja, gut.
Normalerweise geht es, ist es fest verrohrt und dann ist es weg.
Das ist ja langweilig.
Ja, total. Aber das steht im Weg rum.
So, jetzt gehen wir wieder durchs Fasslager zurück. Kommen wir wahrscheinlich nachher nochmal hin, oder?
Da kommen wir auf jeden Fall nochmal hin, weil hier steht, glaube ich, ein Fass
drin. Ah, guck mal, da steht Magmyra. Einige Magmyra-Fässer.
Eins von denen muss das sein.
Eins von denen. Wir gucken mal, wo Pappkameraden draufsteht. Gut, so. Jetzt haben wir das Malzschrot, geschrotetes Malz, frisch geschrotet oben aus der Mühle.
Genau,
kommt, wir haben hier das runter. Jetzt geht es hier links.
Wir haben das oben in einen großen Trichter geworfen.
Mhm.
Und das ist der Tank da hinten, mein Maischertank.
Ach so.
Da siehst du das Rohr.
Das ist die Maische.
Genau, da kommt das Malz rein, dann wird das mit Wasser vermischt in diesem kleinen dreieckigen Teil schon mal, wo die Leiter dran lehnt. Fällt dann in den Tank, also ein bisschen Malz, viel Wasser, wird erwärmt, wird gekühlt.
Wird auch alles automatisch temperaturgesteuert.
Genau, selbstverständlich kannst du dir hier...
Maische ist gerade aus. Ja.
Zack, Maische ist gerade, also wäre jetzt hier, wenn...
Ja.
Da ist ein bisschen Effizienz mit dabei. Also ich nutze das warme Wasser, was bei der Destillation immer entsteht, als Vorlagewasser fürs Einmeischen. Deswegen siehst du hier noch diesen Heißwassertank als Pufferspeicher sozusagen.
Das da rechts ist der...
Der große.
Mhm.
Das ist nur...
Nur Heißwasser.
Genau, das ist nur Heißwasser.
Okay.
Weil ich habe beim Destillationsprozess heißes Kühlwasser, was übrig bleibt. Und das wird dann da aufgefangen, wird dann wiederverwertet.
Energetisch absolut sinnvoll, ja.
Irgendwie schon.
Und spart ja auch Geld.
Ja, irgendwie schon.
Ja.
Das musste ja unbedingt so sein. Genau. Und wenn das...
Musste so sein, weil du das so wolltest. Nicht, weil irgendwer gesagt hat, das muss jetzt so sein.
Nee, das muss so sein, weil ich das so wollte. Das ist, finde ich persönlich ganz wichtig. Dass
ja.
man so effizient wie möglich das macht. Und ja.
Okay, genau. Dann liegt...
So gedanklich haben wir nach ungefähr 5,5 Stunden unsere Maische jetzt fertig.
Mhm.
Also einmal erwärmt und wieder gekühlt. Zwischendurch ist das Ganze wunderbar verzuckert. Danach trenne ich den festen vom flüssigen Teil.
Mhm.
Nicht in einem klassischen Läuterboden, sondern über ein Gerät. Der wird sozusagen ausgewrungen,
aha,
die Treber, die da übrig bleiben.
Okay.
Das ist für uns prozesstechnisch viel einfacher als die großen Läuterböden.
Ausgewrungen?
Ja.
Wie stelle ich mir so ein Gerät vor, das
so, komm mit,
etwas auswringt?
Das stellst du dir so vor, dass du hier... ein rundes Sieb hast, das du hinten befüllst. Und ähnlich wie in einem Fleischwolf ist da so eine Schnecke drin.
Okay.
Und diese Schnecke hat immer engere Wendel, das heißt,
da
Flüssigkeit rein. Und das läuft hier gegen den Widerstand natürlich.
Kann man auch nicht im Baumarkt kaufen. Ne? Das ist
kann man irgendwie nicht im Baumarkt kaufen.
Einzelanfertigung. Hast du dir das ausgedacht? Oder
nein, das ist einfach Prozesstechnik. Das ist
ein
Pressschneckenseparator, sowas ist.
Pressschneckenseparator.
Nichts Ungewöhnliches.
Okay.
Verwendet man ab und an.
Wird gut
reingepumpt und rausgepumpt und ist eigentlich sehr schön, weil das relativ schonend ist.
Mhm.
Ich habe da keinen großen Sauerstoffkontakt mit der Malte. Das ist gar nicht schlecht. Genau. Das läuft, wie gesagt, da raus und dann ab in den Gärtank.
Das sind die Gärtanks.
Ich habe mich für eine geschlossene Variante entschieden. Anstatt einer offenen, weil ich da etwas längere Gärungen realisieren kann, Gärdauern realisieren kann, ungefährdet von irgendwelchen Maischeinfektionen, was sich dann etwas auf die Charakteristik des Destillats auswirkt.
Okay, das heißt, da drin wächst jetzt quasi Bier ohne Hopfen.
Da drin wächst jetzt Bier ohne Hopfen. Genau, darin wird das Bier vergoren und wird aus der Maische sozusagen. Ja.
Okay, es sind drei große Tanks. Was ist da jetzt gerade drin?
Whisky.
Also
Whisky-Maische. Zwei sind gerade leer.
Ach, zwei sind leer, okay.
Und in einer ist die Whisky-Maische, die ich gestern eingemeischt habe.
Okay.
Nein, vorgestern eingemeischt haben.
Und wie lange dauert das?
Ich lasse ungefähr eine Woche gären.
Eine
das
Woche.
Ist eine verhältnismäßig lange Gärdauer, aber ich finde, die Destillate werden dadurch ein bisschen komplexer.
Mhm.
Funktioniert natürlich nur, wenn du sie nicht offen hast, weil bei offenen Gärtanks hast du das Problem einer Maischeinfektion, sobald die Gärung nicht mehr stark aktiv ist.
Okay.
Das ist eine Gut. Philosophiefrage.
Der eine so, und dann kommt, wie heißt das, was da dann rauskommt?
Maische.
Maische. Ich dachte, das heißt Maische, wenn man es reintut.
Das heißt auch Maische, wenn man es wieder rausholt.
Also okay. Aber es hat sich ja verändert. Es ist dann vergoren, genau, hat so Alkohol entwickelt.
Genau. Zucker ist weg, Alkohol ist da.
Okay.
Das ist die einfache Formel. Herrlich.
Wie viel Alkohol hat das, wenn es rauskommt?
Etwa 7,5%.
Okay. Also stark biermäßig.
Ja.
Gut. So, und dann wird es gebrannt, oder?
Dann wird es gebrannt.
Dann haben wir hier die schöne Potste, die... Ja, erinnert mich an meine Schottland-Urlaube. Kupfer.
Kupfer.
Kupfer. Mit Kupfer. Einer hübschen Tropfenform obendrauf. Hast du da das so bestellt? Gab es das so? Wolltest du unbedingt diese Tropfenform?
Ich wollte das unbedingt so haben.
Okay, damit es aussieht wie in Schottland.
Nein, das hat ja auch eine Funktion, das Ganze.
Ja, ja, okay,
das hat erklär mal.
Also warum wolltest du es unbedingt so haben?
Diese Helme haben ja immer eine leichte Kondensationsfunktion.
Helm heißt es, okay. Also wir stehen
Helm oder
vor,
Hut,
vor so einem Ding, das sieht aus wie ein kleines Männchen mit einem Körper und einem Kopf. Der Kopf ist nach oben hin spitz zulaufend und das oben heißt Helm, sagst du.
Genau,
okay.
Wie so ein Tropfen ist das.
Genau.
Und je nach Formgebung hat das einfach unterschiedliche Einfluss auf die, auf das Destillat, weil es eine erste Kondensationsfläche ist und hier... Da spielt die Form also eine gewisse Rolle.
Mhm. Das heißt, unten wird die Maische erhitzt. Es kocht dann quasi.
Genau.
Und der Alkohol steigt, als, weil er schneller...
Weil der niedrigen Siedepunkt hat als Wasser.
Niedrigeren Siedepunkt hat
als verdampft Wasser. Verdampft er vorzugsweise zuerst. Wir müssen es aber so vorstellen, so rein technisch gesehen hat Ethanol einen Siedepunkt von 78,3 Grad hier auf der Höhe und Wasser natürlich bei nahezu 100.
Mhm.
Jetzt haben wir hier aber eine Mischung drin, das heißt, das Ganze fängt an zu kochen bei etwa 94,5 Grad.
Okay.
Und es ist natürlich ein gewisser Wasseranteil mit in dem Dampf, aber es ist vorwiegend Alkohol.
Okay, und das fängt dann hier oben in dem Helm aber schon an zu kondensieren.
Genau, die wässrigen Anteile fangen natürlich schon an zu kondensieren, weil die Umgebungsluft ist ein bisschen kälter als das, was da drinnen kocht und deswegen hat das so einen leichten Einfluss auf den Destillat. Daher natürlich auch je nach Formgebung der Helme oder Hüte oder Hälse, je nachdem wie man das so nennt, hat das einfach Einfluss auf das Geschmacksprofil.
Okay. Gut, das heißt, was oben durchkommt, ist im Wesentlichen Alkohol dann.
Ja, beim ersten Erhitzen natürlich noch relativ hoher Wasseranteil.
Mhm.
Wäre das jetzt eine ganz klassisch reine Potste mit Brennblase und Kühler, würde dieser Einfluss des Helms etwas größer sein noch. Hier ist ja noch ein Bauteil dazwischen, so eine Art Purifier, wie auch immer du das nennen möchtest. Das es mir ermöglicht, einen Durchgang in der Destillation zu nutzen, aber durch eine sehr variable Bedienbarkeit auch während des Brennprozesses eben ein doppelt gebranntes Destillat damit zu erzeugen.
Okay, was genau passiert da? Da oben läuft das...
Da oben haben wir einen flexibel einstellbaren Vorkühler, der am Anfang der Destillation sehr trennscharf funktioniert, damit ich jeglichen Vorlaufanteil, Methanol, alles was so hart, kratzig, störend ist, aussortieren kann und dann umgeschaltet werden kann in eine flexible Temperaturführung, je nach Stadium der Destillation, die mir es dann ermöglicht, eben diese schönen Getreide-Malz-betonten Noten mit zu destillieren und nicht in der Brennblase zu belassen. Weil hier ist so eine Teildestillation im Kreis, das heißt, irgendwas fließt wieder zurück und ein Großteil kommt rüber. Und je nachdem, wie man diesen Kühler da oben bedient, kann ich eben den Anteil steuern.
Okay, das heißt, das ist quasi so eine Trennstufe zwischen, es kommt etwas aus der Potstill raus, soll das jetzt in die Kühlung
oder nicht?
Fürs Ergebnis oder nicht, genau.
Genau. Und ich muss ja zwingend mindestens zweimal destillieren, um überhaupt diese Vorlauf- und Nachlaufanteile abtrennen zu können.
Und auch auf das gewünschte
auf den
Alkoholgehalt zu kommen.
Und auf den Alkoholgehalt zu kommen, genau. Und hier kann ich eben den Ausgangsalkoholgehalt nach meinem Wünschen festlegen. Das gibt dem Brenner eine ganze Menge an Flexibilität, wie man das machen möchte. Hast natürlich viel mehr Möglichkeiten als in der klassischen Potstill, aber auch viel mehr Möglichkeiten, irgendwas zu machen, was dann später vielleicht seltsam schmeckt.
Okay. Und der ist jetzt genauso in Glas eingefasst wie, ich glaube, da unten sind die Tanks, wo das Ergebnis dann reinkommt.
Genau, ne? Das sind die Alkoholsammeltanks oder wie das hier so schön heißt, Hauptsammelgefäße.
Hauptsammelgefäße.
Sagt der Zoll dazu.
Genau, und da kommt halt der Zoll und verblombt das, deswegen ist das alles irgendwie gesichert.
Genau, deswegen ist das alles doppelt umschlossen, daher auch dieses Ding hinter Glas, weil wir haben eine nette Gesetzgebung, die dann heißt, alles, was Alkoholdampf führt, muss zweimal verschlossen sein.
Okay.
Frag mich nicht, warum. Es ist so. Auch diese schöne Glasverkleidung von der Vorlage, also wo die Alkoholmessspindel drinsteht, auch zweimal umschlossen. Das hat technisch keinerlei Bedeutung.
Sieht ja aber schick aus auch, also was halt.
Ja, ich weiß nicht, also wenn du hier so guckst zum Beispiel, es geht ja letztendlich darum, sicherzustellen, dass der durstige Brenner nicht irgendwo an den Alkohol kommt, ohne dass der die netten staatlichen Institutionen hier ihren Obolus haben wollen. Wenn ich jetzt so eine Verbindung hier habe, so eine Flanschverbindung und ich mache da eine ganz kleine Plombe dran, dann sehe ich auch als Kontrolleur, ist es geöffnet oder nicht.
Ja.
Dann müsste ich jetzt nicht zwingend zweimal so ein Teil da bauen.
Das stimmt, eigentlich hätte man da auch diese Flanschen.
Genau, genau. Aber das gibt einen ganz netten Beamten, der war früher bei der Bundesbrandweinmonopolverwaltung für die Zulassung von Verschlussbrennereien zuständig.
Okay.
Langes Wort, genauso sperrig ist das auch. Es gibt aber nur einen davon in Deutschland. Und nachdem wir seit Ende 2017 kein Monopol mehr haben, ist er jetzt versehentlich beim Bundesfinanzministerium angesiedelt und für die Zulassung von Verschlussbrennereien in Deutschland zuständig.
Ach.
Und
das klingt aber.
Der erzählte mir dann, Herr Rohrwasser, ich weiß, dass die Gesetzgebung sich geändert hat, aber wir haben seit 100 Jahren Brennereien so gebaut, das machen wir jetzt auch wieder.
Aha, also eher ein Traditionalist.
So könnte man das sagen, ja.
Mhm.
Aber sei es drum.
Ja, also ich finde, es macht was her mit diesen Glaskisten. Also es sieht natürlich, ohne das Glas wäre es auch sehr schön. Es ist halt wirklich, also man kann sich ja spiegeln in dem Kupfer, ne? Das sieht ja echt toll aus.
Aber ja, sieht schick aus, aber wenn man es mal so aus unternehmerischer Sicht sieht, was muss ich den Glaskasten da bezahlen?
Naja, komm.
Aber optisch toll gelöst, wirklich schön.
Ja, es ist wirklich hübsch geworden. So, okay, jetzt ist hier unten in dem, wie heißt der Behälter?
Hauptsammelgefäß.
Hauptsammelgefäß.
Toll. Steht auf dem Formular, das ich immer
im Hauptsammelgefäß, da sind jetzt hier so kleine Pumpen dran.
Nee.
Oder sind das für rote Dinger da?
Das sind einfach Ventile, die man an- und ausfällt. Ich muss hier irgendwie mal entleeren das Ganze dann. Ja. Also wird dann der Alkohol rausgepumpt, wenn ich ihn brauche. Und dann muss ich natürlich sagen, Hahn auf, Hahn zu.
Mhm.
Und das lässt sich alles steuern.
Und da weiß dann der Zoll ganz genau, wie viel dann da am Ende rausgekommen
ist. Die sind tatsächlich dabei, wenn ich das mache. Also muss man beantragen, dann kommt ein freundlicher Zöllner oder eine Zöllnerin und dann machen wir die Plombe auf, kommt ein Schlauch dran und dann füllen wir den Alkohol in den Behälter. Der wird dann gewogen und gemessen, wie viel ist da erzeugt und so weiter.
Und dann darfst du es in die Fässer tun.
Und dann ist es erstmal technisch gesehen in Steuerlager bei mir. Und dann darf ich die nochmal holen, die freundlichen Zöllner, wenn ich die Fässer befülle, damit die auch feststellen, wie viel Alkohol ist denn in dem Fass drin.
Also es ist nicht am gleichen Tag?
Kann ich. Muss ich nicht? Kann ich.
Okay.
Je nachdem.
Ach so, ja, du hast ja jetzt auch die.
Genau, ich habe immer ein bisschen New Make noch nicht in Fässern gefüllt übrig.
Das steht dann einfach in Tanks, da passiert ja nichts mit dann, ne?
Gar nicht.
Okay. Wie oft kommt der Zoll? Also wie oft machst du das?
Im Schnitt alle 14 Tage.
Ach so.
Ja. Das ist eine ganz gemütliche Veranstaltung.
Ja, das glaube ich. Ja. Die wissen ja auch, wie es läuft.
Die wissen, wie es läuft. Wir haben uns aneinander gewöhnt. Die sind alle sehr freundlich.
Ja.
Und das ist, okay. Das ist wunderbar.
Ja, super. Das sieht echt ziemlich, ziemlich schick aus. Also ich kenne ja deine kleine Brennblase, wo du die Schnäpse drin machst, die du aus dem Frankenland ja mitgebracht hast. Das hier ist mal zwei Nummern größer irgendwie, ne?
Ja, ist ungefähr der siebenfache Inhalt.
Siebenfacher Inhalt?
So in etwa.
Okay, das hätte ich jetzt nicht geschätzt.
Nee, sind 1000 Liter Brennblase.
Mhm.
Also schon nicht mehr ganz so klein. Für schottische Verhältnisse natürlich ein Spielzeug.
Naja, klar. Also wenn man mal bei Lafroig war oder bei...
Ja, dann...
Wo war ich denn? Ich habe 3-4 Brennereien gesehen. In Schweden war ich bei Magnum halt auch schon.
Ja.
In der Gravity Distillery. Ich war erst bei dem alten. Nee, hier ist nichts mehr. Ich muss noch dahin fahren. Das war irgendwie nochmal ein kleiner Umweg, den wir da gefahren sind. Aber das war natürlich auch, das ist natürlich größer, aber das sind halt auch andere Mengen, die da produziert werden.
Genau. Und ich wollte bewusst so keine Industriegröße haben, sondern so, dass es handwerklich Spaß macht, dass man einfach schöne Destillate produzieren kann. Mhm. Und, aber noch überschaubar bleibt. Das, den Betrieb hier kann ich mit einem halben Mitarbeiter sozusagen handeln. Das ist wunderbar.
Super. Jetzt haben wir hier noch drei Töpfe stehen. Was haben wir hier noch für silberne?
Hier haben wir noch einen Topf.
Edelstahl.
Du siehst, die Brennerei ist zu 90% fertig. Mhm. Das hier ist noch ein Kühlwassersammeltopf. Wenn er mal angeschlossen ist, dann wird es der.
Okay.
Das hier ist einer, der wieder gehen darf in absehbarer Zeit. Den habe ich mal zum Einmeischen benutzt, hat sich aber nicht bewährt. Der wäre mir zu klein.
Okay.
Weil das sind für 1000 Liter Volumen Maische. Das ist
was passt da
harmonisiert. Das harmonisiert aber nicht mit den Gärtanks. Das waren zu viele Schritte.
Okay.
Das gefiel mir dann nicht. Und ein bisschen Lagerplatz.
Also falls jemand einen 1000 Liter Maischtank.
Genau, Maisch und Räutertank.
Einmal bei Fabian. Und das ganz rechts ist was?
Das ganz rechts ist einfach nur ein Lagerschrank für Destillate.
Ach so.
Ja. Siehst, jeder Quadratmeter wird ausgenutzt. Steht ja irgendwas rum, was da nicht hingehört.
Ja.
In dem Fall Tanks.
Tanks mit Dingen drin.
Tanks mit Dingen
drin. Was ist hier drin? Melasse.
Hier war mal Melasse drin.
Ach so.
Hier sind die...
Steht Melasse noch drauf.
Jawohl.
Führt dann rum.
Genau.
Machst du denn auch hier den Rum?
Ich mache manchmal Rum hier jetzt, weil einfach die Brennblase größer ist und weil ich hier die angenehmeren Arbeitsmöglichkeiten habe, vor allem zum Maischen.
Okay.
Weißt du, die ganze Logistik mit der Melasse, du kennst Bastost, wir haben ganz banal außenrum so einen Schotterboden und dann versuchen wir so ein IBC mit Zucker da drüber zu ziehen oder mit Melasse. Das
IBC heißt diese Tanks,
ja.
Ne? 1000 Liter.
Das ist dann schon etwas sportlich.
Mhm.
Funktioniert meistens nicht und deswegen.
Ja. Okay, das heißt, hier ist gar keine reine Whisky-Destille, sondern hier machst du auch Rum.
95%.
95% Whisky und ein bisschen Rum, aber jetzt nicht noch irgendwie Kirsch,
nichts
Brand oder sowas. Okay. Hat das Einfluss auf den Geschmack vom Whisky, dass du ab und zu Whisky drin machst?
Rum machst du nicht, weil du es wunderbarst reinigen kannst, das ganze Ding. Und auch musst, immer wieder.
Okay. Gut.
Ja.
Dann haben wir hier, glaube ich, alles, oder?
So ist das mal kurz im Durchlauf.
Mal ganz kurz eine richtig tolle Destille aufgebaut. Gratuliere. Das ist wirklich super.
Ach, es wäre bestimmt einfacher gewesen in einer Neubauhalle.
Klar, das hier ist ein alter Bauernhof. Hier standen Kühe wahrscheinlich.
Hier standen Kühe, genau. Die mussten wir erstmal vertreiben und dann die ganze Infrastruktur hier schaffen. Aber ich habe viel gelernt, das war spannend.
Die Kühe kommen nicht aus Versehen nochmal hier rein, so aus Gewohnheit.
Die kommen nicht mehr rein. Ja. Das geht nicht.
Ja, das heißt, deine Platz, also ich glaube, so moderne Destillen wie die Gravity von Mark Myra, die werden ja um das Gerät herum geplant. Ne? Die wissen dann, wir wollen das und das und das da reinstellen, also bauen wir die Räume so und so. Und die haben das ja auch so, dass sie da quasi von oben nach unten die Prozessschritte haben in ihrem Türmchen. Das ging natürlich hier nicht, weil die Räume da waren.
Genau, und da siehst du zum Beispiel, dass die Destille versehentlich genau bis unter die Decke passt, weil da ist die Bauhürde Destille an die Decke angepasst.
Ach so, das hast du also schon...
Ja, auch die Tanks, die sind genau so hoch,
hast du so bestellt. Dass sie
genau noch so reinpassen.
Okay, sieht so aus, als wäre das Gebäude um den Tank rumgebaut, aber es ist andersrum.
Genau, es ist in dem Fall andersrum.
Okay.
Und bei der Destille hast du so ganz gut geklappt. Also wir haben noch 2 Zentimeter Luft zur Decke, das geht gerade so.
Super. Genau. Aber ja, es ist ja auch ein Traum von dir gewesen, oder? Hier so eine Destille reinzubauen.
Ja, ich fand das schön. Musste so sein.
Dann lass mal gucken, was jetzt mit deinem Destillat passiert, oder? Einmal ins Fasslager schauen.
Was der rummacht?
Nee, wir wollen jetzt nochmal die Whiskyfässer. Ich will jetzt wissen, wann es denn losgeht mit dem starken Whisky. Also du hast jetzt den Bastost Whisky hast du...
Der Bastost Whisky liegt noch hier. Das sind noch 3 Fässer übrig.
3 Fässer sind noch nicht abgefüllt.
Genau. Das ist Fass Nummer 1. Ich glaube, das liegt noch länger. Das
ist ganz links?
Genau, das mache ich, glaube ich, nicht auf.
Okay.
Und Fass Nummer 3 und 4. Fass Nummer 2 haben wir gerade als Einzelfassabfüllung in den Flaschen.
Mhm.
Das sind, glaube ich, noch... Das, was jetzt so im Regal steht, ist noch übrig.
Okay, und dann liegt hier so ein...
Und ansonsten habe ich ja erzählt, wir haben mit der Gerstenernte 2022 hier angefangen, regelmäßig zu melzen und auch zu produzieren. Und das ist dabei rausgekommen bisher.
Okay, und das sind, wie groß sind die Fässer?
Das sind 200 Liter Fässer.
200 Liter Fässer.
Meistens ist es momentan eine ganz klassische amerikanische Weißeiche.
Warum steht da Speyside Bourbon drauf? Das verstehe ich nicht.
Weil die Speyside Bourbon Cooperage diese Fässer gebaut hat.
Also, aber Speyside ist doch eigentlich in Schottland und Bourbon ist doch was Amerikanisches.
Richtig, aber die Firma heißt tatsächlich so.
Aber warum?
Ich weiß nicht, warum die sich so genannt haben.
Also, okay, also
sitzen aber in den USA.
Sind also Küfer, bauen Fässer und.
Genau, und ich wollte einen Teil der Charge in diesen Fässern haben, weil ich sie sehr schön finde, sehr gut finde, was das Geschmacksprofil angeht. Du siehst aber auch hier so ein paar exotische Dinge. Da haben wir zum Beispiel ein Fass, in dem mal Bourbon lagerte für 5 Jahre. Und dann war da etwas Ahornsirup drin. Und jetzt kam von mir ein Peated New Make rein, weil ich das unglaublich spannend finde.
Ja, das klingt gut.
Diese Kombinationen. Du siehst auch da ein bisschen was. Na, wo steht was rum? Da haben wir ein schönes Weinfass noch herumstehen, das wir befüllt haben. Aus dem Kaiserstuhl. Und so Kleinigkeiten gibt es ein bisschen nebenher. Okay. Aber es ist gerade so ein bisschen aufgebaut, ein Basissortiment da zu kriegen.
Und aber also dein Standardfass ist jetzt hier mit schleswig-holsteinischer Eiche gebaut, oder?
Mein Standardfass ist schleswig-holsteinische Eiche, genau.
Das hier?
Genau, das sind diese Dinge. Ein paar habe ich jetzt hier die amerikanische Weißeiche, weil ich einfach das wichtig finde. Mhm. Und dann wirst du im Laufe der nächsten Jahre noch viele schöne kleine exotische und spannende Nebensachen finden.
Aber das ist auch die Größe, die du lagern willst. Du willst jetzt keine.
Das ist die Größe, die ich lagern möchte.
Größeren Fässer noch oder so.
Okay. Ich finde das genau richtig so.
Ja.
Es sei denn natürlich, es kommt der ein oder andere und sagt, ich möchte gerne mein eigenes kleines Privatfass, so wie du die Mark-Mührer-Geschichten hast.
Ja.
Das gibt's auch ein bisschen.
Okay. Juhu. Hier ist der Korken kaputt gegangen.
Ja, war einer zu durstig. Aber kam nicht ran.
Dann Mist. Hoffentlich ist das nicht mein Fass. Gut. Ich glaube, dann haben wir hier soweit alles. Ne? Hier ist noch irgendwie viele Getränkekartons.
Ja, das ist wie immer. Mit jeder waagerechten Fläche, sie wird belegt, solange sie
frei
ist.
Natürlich. Natürlich. Was willst du sonst noch machen?
Naja, du musst jetzt ein bisschen Fantasie haben. Dann wirst du sehen, irgendwann steht hier das zweite Fassregal.
Ach so, okay. Ich dachte, du machst jetzt dieses Fassregal voll.
Ja, ich mache das voll und dann kommt das nächste.
Und dann kommt das nächste. Und wie kommst du dann an die Fässer dahinter ran? Da muss immer ein Gang dazwischen
haben. Bleibt ein Gang dazwischen,
ach so, genau. Okay.
Bleibt ein Gang dazwischen.
Okay. Ja, dann passt hier doch einiges rein.
Wenn das voll ist, haben wir hier 5 Regalreihen stehen. Und dann passt ein bisschen was rein, genau.
Ja. 5 Regalreihen mal 3 hoch, ist also 15. Und dann passen da 3 mal 5, 15 mal 15. 15 mal 15 mal 200. Kann man ausrechnen.
Ja. Also ein bisschen was passt hier rein und wenn das tatsächlich nicht reichen sollte, gibt es noch die sogenannte Ausbaureserve.
Was du nebenan noch mehr Fasslager, oder?
Genau, ich habe da nebenan noch das Fasslagerplatz. Und
okay.
Das geht.
Super. So.
Brennerei im Aufbau.
Wie? Brennerei im Aufbau. Und das ist natürlich, das dauert halt auch, ne? Weil du das jetzt, was hast du gerade, 21 angefangen zu destillieren?
Genau, 21 mit der Melzerei fertig geworden.
Mhm.
Und dann... Ja,
das heißt,
eigentlich so richtig im Produktivbetrieb seit einem Jahr.
Willst du denn schon nach 3 Jahren dann, also 24, nächstes Jahr könntest du ja schon den ersten Whisky abfüllen, willst du das machen? Oder was sind ja größere Fässer auch? Lässt du die länger liegen? Hast du schon eine Idee? Weißt du es schon?
Ich weiß es noch nicht, also weil ich es davon abhängig mache, wie er schmeckt nach 3 Jahren.
Okay.
Und wenn es wenn das ein Produkt wird, was man guten Gewissen schon verkaufen kann, dann werde ich mit Sicherheit einen Teil abfüllen wollen, dürfen, müssen, weil irgendwann ist auch die schönste
auch
Lage
nett
zum Ansehen, aber irgendwann muss man ja ein bisschen was vom Invest wieder zurückholen. Aber ich werde mit Sicherheit nicht alles nach 3 Jahren abfüllen, weil das macht für mich keinen Sinn. Ich möchte den Bestand auch langfristig aufbauen.
Also irgendwann will man ja einen 10-Jährigen.
Genau.
Haben oder einen 12-Jährigen oder so. Und irgendwann will man vielleicht auch was entwickeln, was dann auch kontinuierlich gleich schmeckt. Also nicht wie die industrialisierten Großdestillerien. Die haben ja viele große Fässer liegen, damit der 12-Jährige immer gleich schmeckt. Und da ist dann ja eben auch älterer mit drin. Das brauchst du vielleicht nicht, aber Mark Mührer hat ja auch den 10-Jährigen dann nach 12 Jahren Destilleriebetrieb. Das ist ja auch relativ stabil. Ne? Also der schmeckt ja eigentlich immer recht ähnlich.
Das ist schon der Plan, dass man so eine Basis hat und dann eben kleine Einzelfassabfüllungen noch, die die dann auch Spaß machen und neugierig machen und was Besonderes entdecken.
Gut, super. Ja, jetzt ist die Frage, wie machen wir denn weiter? Sollen wir den rumprobieren oder so?
Ich glaube schon,
oder? Ich bin ja jetzt gerade so auf Whisky.
Ja, dann lasse ich dich einfach mal probieren, was
du. Aber dein Basthorst Whisky, das ist ja eigentlich eher jetzt geschichtlich. Aber nee, Quatsch, das ist ja das Holz. Ne?
Also, das ist das Holz, das hängt dann schon mit zusammen.
Das heißt, das, was du hier jetzt produzierst, wird schon auch in die Richtung schmecken. Oder meinst du, die Brennblase hat dann doch.
Die Brennblase hat schon einfach, vor allem hat die Art des Brennens und des Maischens einen Einfluss. Mhm. Also ich habe mir sehr, sehr viele Gedanken gemacht, wie ich das haben möchte. Mhm. Ich weiß, was mir an dem ersten Wurf, der jetzt in der Flasche ist, noch nicht gefällt. Man muss ja immer eine gesunde Selbstkritik haben, finde ich. Und habe versucht, die Punkte zu ändern. Jo. Okay. Also das heißt, es wird hier schon anders sein, aber hoffentlich in eine Richtung, die ja besser ist. Wobei über Geschmack kann man sich durch trefflich streiten oder eben gar nicht.
Dann würde ich den doch ganz gern probieren.
Ja, dann los.
Gehen wir wieder zurück
an den Tresen.
Wie machst du das mit der Temperatur im Fasslager? Die regelst du nicht, ne? Also
die regel ich
momentan. Wird im Winter nicht geheizt oder sowas?
Wird im Winter nicht geheizt. Es ist lustig durch diesen alten Kuhstall und das ist das relativ konstant. Das hat mich gewundert. Es wird das im Sommer nie warm.
Okay.
Das ist ganz nett und nicht so richtig kalt im Winter. So.
Ja, ich muss noch fahren, also mach lieber ganz kleine Mengen.
Dann kriegst du eine ganz kleine Menge.
Danke.
Reicht die klein?
Ja, das reicht. Ich will es ja nur riechen. Das
ist nur eine Idee. Beim Riechen bist du jetzt gehandicapt, weil du noch die Maische riechst mit, die hier im Gaumen herum wabert.
Also ich habe jetzt hier den Basthorst Whisky im Glas. Hübsche Farbe, bisschen heller als Bernstein vielleicht. Achso, weil das vielleicht zu wenig ist, ne?
Vielleicht, weil es zu wenig ist. Vielleicht, du guckst ja mal.
Ja, ist ein bisschen dunkler. Du färbst aber nicht, ne? Weiterhin, ja. Das ist alles Fass.
Ich würde sagen, das hab ich nicht nötig, möchte ich nicht.
Warum auch?
Macht für mich überhaupt keinen Sinn.
Ja, man. Der riecht tatsächlich frisch irgendwie. Aber es kann natürlich daran liegen, dass meine Nase jetzt gerade beeinträchtigt ist. Also hier ist gar kein Rauch drin.
Hier ist kein Rauch drin, nein. Da ist nichts.
Riecht aber gar nicht verkehrt. Also es ist süßlich, aber nicht zu süßlich. Also tatsächlich riecht es nach Eiche.
Ist er jetzt nicht so?
Ist nicht überraschend.
Ganz abwegig.
Ich suche halt sowas, ne, riecht es jetzt eher so wie Magmyra, finde ich halt, riecht so ein bisschen nach Gras, nach frisch gemähter Wiese. Das haben die als Destille irgendwie, weiß nicht, passiert das bei denen. Ich weiß nicht, ob das an deren Eiche liegt. Ich glaube, es liegt eher an der.
Nee, das ist eher eine Destillatfrage. Diese grasigen Noten kriegst du eher.
Also hier habe ich kein Gras. Ich könnte gar nicht sagen. Findest du Worte dazu, wie es riecht?
Das ist für mich unglaublich schwierig, weil ich nicht gut da drin bin, das zu beschreiben. Und ich freue mich immer über die Expertise, die da so kommt.
Ich habe gar keine. Ich beschreibe ja auch nur, was ich wahrnehme. Und ich rieche halt Whisky, der auf Holz gelagert ist, offensichtlich. Aber also, es ist auch nichts. Natürlich keine süßlichen Orangen, sonst wie was Aromen, weil die kommen ja meistens dann von Sherryfässern oder so.
Genau.
Oder von Ex-Bourbon-Fässern. Und das ist einfach frische Eiche, ne?
Das ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, Virgin Oak zu nehmen. Aber ich war so neugierig, wie das hier funktioniert.
Ja, bei Bourbon musst du es ja, oder?
Also Bourbon musst du es, aber hier natürlich nicht zwingend.
Nee.
Und das ich fand die spannend einfach.
Ja, schmeckt norddeutsch. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Also es ist wirklich sehr geradeaus.
Ich habe mir letztes Jahr lange überlegt, ob ich das mal irgendwie irgendwohin einschicken soll, um ein Feedback zu bekommen.
Mhm. Wohin hättest du es geschickt? Oder hast du es geschickt?
Ich habe es dann geschickt. Ich habe mal gedacht, ich schicke es einfach mal zu Jim Murray mit seiner Whisky Bible.
Okay.
Ich dachte, das kann nur schlimm werden. Mhm. Wenn das verreist, dann lesen es die Kollegen auch. Und wenn nicht, dann passt das, glaube ich. Mhm. Ich fand das so nett. Ich habe dann dieses Büchlein.
Hat er eine Antwort bekommen?
Ich habe eine Antwort bekommen, genau. Ich habe dieses Büchlein zurückgekriegt, habe da eine kleine Bewertung mit irgendwie 87,5 Punkten gekriegt. Hm. Eine nette Beschreibung, weil er macht so ein bisschen Textgeschichte noch mit zu. Schrieb irgendwas von Honig etc.
Honig?
Aber was mich am meisten gefreut hat, nein, eine andere Sache noch vorher. Er hat ihn bewertet als 10-jährigen Whisky.
Ach.
Weil, du siehst ja, da hinten steht anschriftlich das Einfüll- und Entleerungsdatum drauf. Und vielleicht erinnert mir das meine Handschrift so fürchterlich oder es war so verwischt wie hier gerade.
Konntest es einfach nicht erkennen.
Jedenfalls fand ich das nett, also nett bewertet.
Also für einen 10-Jährigen schmeckt er gut.
Für einen 10-Jährigen Whisky wäre das schon ganz ordentlich.
Dafür, dass er 3 Jahre, nee, 4, was hat er, 4 Jahre gelegt?
Genau, 4,5.
4,5.
Das ist dann schon nett gewesen. Aber was mich echt gefreut hat, ich habe das Büchlein gerichtet und er hat vorne handschriftlich noch eine tolle Widmung reingeschrieben.
Super, das ist ja nett.
Das habe ich
bestellt. Ja, ach, das ist ja nett.
Das war total nett und aufmunternd. Hm. Nur was ich nicht da drin gefunden habe, war mein Jungweg. Ich hatte beide hingeschickt, weil ich wollte es einfach wissen. Ich war neugierig.
Ach so, okay.
Und da bin ich dann tatsächlich über den Namen gestolpert. Ich habe dann an den Verlag geschrieben, wie sieht es denn aus? Braucht es ja nicht veröffentlichen, aber ich würde einfach so ein Feedback gerne haben. Dass, nee, da hat sich noch jemand beklagt, nämlich die Brennerei aus den Faroe-Inseln.
Ach so.
Die haben das falsch zugeordnet, versehentlich.
Ach, jetzt haben die deine Bewertung bekommen.
Jetzt haben die eine Bewertung mit von 92 Punkten für meinen Peated New Make gekriegt.
Ach was. Ja. Oh, das ist ja nicht aber schlecht für Faroe.
War dann versehentlich, die haben auch gesagt, das ist gar nicht unser.
Okay. Und das hast du jetzt aber auch nachträglich dann bekommen, oder? Ist noch offen.
Nee, das ist in dem Büchlein abgedruckt.
Ach so.
Ach, steht
drin. Ach so.
Ich hatte es dann einfach bei mir nicht gefunden. Habe ich dann gefragt. Ach so. Haben wir einen Fehler gemacht, korrigieren wir nächstes Mal. Fand ich echt nett. Also so viel zu deiner Frage, wie würdest du den beschreiben? Ich tue mich immer schwer.
Ja.
Aber das war jetzt mal so eine externe Expertise, die ich sehr nett fand eigentlich.
Okay. Nee, New Make möchte ich eigentlich gar nicht probieren. Da kenne ich mich nicht so mit aus. Ich habe das bei McMurra einmal probiert und da könnte ich, glaube ich, nicht so viel mit anfangen.
Das ist gut.
Ist
auch noch ein ganz weiter Weg zum fertigen Whisky durch das Fass.
Ja, da habe ich das halt einfach auch nicht die Erfahrung mit anderen New Makes und das brauche ich nicht. Cool, danke, super. Ja, aber okay, jetzt sagst du, du hast den Maischprozess und eine neue Distille. Was erwartest du denn, wie jetzt der Schrätstarken, Faro heißt er dann, ne?
Genau.
Wie der anders schmeckt als der Basthaus-Whisky?
Der hat manchmal noch zu sehr Anklänge an Obstgeschichten, dieser hier, finde ich.
Dadurch, dass er in der Obstbrennblase gemacht worden ist.
Es hat einfach mit der Bauart zu tun, es hat damit zu tun, dass die Maische nicht geläutert war. Mhm. Sondern aus dem vollen Korn gebrannt wurde. Aha. Das ist eine Philosophiefrage. Der eine macht es, der andere macht es nicht. Ich bin eigentlich ein Fan davon, wenn du die Whisky-Maischen läuterst, weil du ein paar Stoffe hast, die dann einfach raus sind, die du eigentlich geschmacklich nicht haben
möchtest. Achso, man kann Maische...
Du musst nicht fest von flüssig trennen.
Achso, kannst du einfach
kannst auch,
mitvergären und dann...
Mitvergären und drehen. Das bringt jetzt keinen zusätzlichen Nutzen, weil so eine Spelze kann nicht vergären und die paar Eiweißbestandteile, die da noch so drin sind. Ja. Aber es gibt natürlich auch eine Art von Geschmack ab.
Okay.
Und das sind Komponenten, die ich eigentlich nicht möchte und die ich jetzt natürlich auch nicht mehr drin habe.
Ja, okay.
Das heißt, es wird etwas...
Sauberer.
Etwas typischer sozusagen im Geschmacksprofil.
Ach so, okay.
Weil das ist... Ich weiß nicht, ob du mal, wenn du im Obstbereich das kennst, ob du mal einen Apfelbrand getrunken hast und einen Calvados.
Nee, habe ich nie verglichen.
Müsstest du mal
machen. Also ich habe beides schon mal
getrunken. Gelagerter Apfel und Calvados.
Okay.
Das ist eine unterschiedliche Herstellungsart. Der eine wird aus der ganzen Frucht destilliert. Mhm. Apfel eingemeischt, vergoren, destilliert. Und die Calvados-Geschichten normalerweise aus dem Apfelmost, das heißt Apfelsaft, vergoren.
Okay.
Sollte man ja denken, es ist das Gleiche. Nein, es ist nicht das Gleiche.
Schmeckt anders.
Es gibt ganz andere Destillate.
Okay.
Und so ein bisschen, nicht ganz so krass, aber so ein bisschen ist das mit den Getreidegeschichten auch. Und für mich macht das einen Unterschied, noch einen einen schönen Unterschied. Also frag einen anderen Brenner, der sagt, nee, meine Vollkornmeischen sind genau das, was ich haben möchte, weil nur das schmeckt.
Ja, das ist eine Geschmacksfrage am Ende, klar.
Eine Geschmacksfrage,
eine Stilfrage vielleicht.
Genau, Frage der Stilistik, was du haben möchtest und so.
Weißt du, wie die großen schottischen Distillen, die machen wahrscheinlich alle Leute geläutet.
Die Leute aus allen. Ja. Also es hat natürlich auch eine verfahrenstechnische Komponente. Ich kann Flüssigkeiten viel leichter verarbeiten als Breie. Wenn du jetzt direkt beheizte Brennblasen hättest, hat ja der ein oder andere, und da Getreidebreie, meistens sind
natürlich auch Brei. Kannst du anbrennen und sowas.
Kannst du anbrennen, mit Flüssigkeit tut es nicht und so weiter und so fort. Also das hat da auch verfahrenstechnische Sachen, aber auch deutlich geschmackliche.
Okay.
Und bei vielen Dingen haben wir uns ja dran gewöhnt, etwas gut zu finden, weil es gerade so schmeckt, wie es schmeckt. Mhm. Zum Beispiel der torfige Whisky.
Ja.
Der schmeckt ja so, weil das mal verfahrenstechnisch einfacher war, das Brennmaterial aus der Umgebung zu benutzen.
Genau.
Und das finden wir jetzt gut.
Stimmt. Also einige finden es gut, andere nicht.
Genau, einige finden es gut, andere nicht. Und so ist es auch mit den geläuterten und ungeläuterten Maischen. Zum Beispiel.
Vielleicht würde ich gerne mal riechen an dem Peated New Make, wenn du welchen da hast.
Nur im Fass. So. Und die sind zu.
Nee, die machen wir nicht auf.
Die sind zu.
Gut. Alles klar, ja, dann wäre es das, glaube ich, in Sachen Whisky, oder?
Ja.
Dann würde ich jetzt...
Sonst brauche ich nur viel Geduld und viel Zeit.
Ja, genau. Nee, auch ich sehe mich hier alle paar Jahre wieder kommen und zu gucken, was dein Faro-Whisky macht.
Gerne.
Das ist...
sehr gerne.
Das ist sehr spannend. Ich bin auch wirklich interessiert, wie sich das mit den Fässern entwickelt, welche Fässer du da jetzt weiter ausbaust und so. Also Fasslager in Schweden, das große Magmyra Fasslager, das war halt echt eine
das ist faszinierend, so
tolle Besichtigung. In Schottland war ich auch in den Fasslagern, die waren aber irgendwie anders, die waren kleiner, glaube ich. In Schweden, die haben mal so ein riesen unterirdisches Ding da gebaut.
Ich glaube, das teilt sich dann auf in die Fasslager, die man besichtigt.
Die man besichtigen kann. Die haben ja auch. So, und das ist einfach toll. Auch das kleine Magmyra Fasslager hier auf Gut Basthaus, das ist halt immer nett, da reinzugehen. Das riecht dann sehr gut.
Da braucht es noch ein bisschen Zeit hier. Da steckt noch ein bisschen Entwicklungspotenzial in der Klimaführung dieses Fasslagers.
Aha, okay, ja stimmt. Das ist auch nochmal ein guter Punkt, als hast du nochmal ein Fass aufgemacht sozusagen. Du wirst ja jetzt nicht einfach nur destillieren und lagern und warten, sondern was passiert noch in der Distille, was passiert noch im Fasslager? Also was sind die nächsten Schritte im Ausbau deiner Verfahrenstechnik, deiner... oder bist du zufrieden jetzt mit...
Nein, ich bin nie zufrieden.
Nee.
Das kann immer noch verbessert werden. Was im Fasslager noch passiert ist, wird noch eine feuchte Regulierung geben.
Okay.
Aber ich muss halt einen Schritt nach dem anderen und der war jetzt noch nicht dran.
Das heißt, du misst die Luftfeuchtigkeit?
Genau, und feuchte eventuell nach, wenn das
ist. Wenn es zu trocken wird.
Richtig.
Okay.
Aber das setzt natürlich voraus, dass auch ein Luftaustausch dann gewährleistet ist, damit du keine Schimmelbildung kriegst und so weiter und so fort. Also ein bisschen größeres Unterfangen.
Okay.
Das ist so der nächste Invest, der ansteht.
Ich hätte jetzt gedacht, dass dadurch, dass da die Fässer drin sind, die atmen ja auch irgendwie, dass dadurch sowieso eine höhere Luftfeuchtigkeit entsteht im Fasslager.
Ja, tut's, aber du musst natürlich dafür sorgen, dass du zum Beispiel keine Schimmelbildung hast oder sowas. Wenn du jetzt genau bei diesen netten kleinen Dingen in Basthaus guckst, dann siehst du, dass das teilweise schwarz wird.
Oh. Mhm.
Das ist was gerade im Kontext mit dem alten Kuhstall
nicht gar nicht geht. Naja, klar, aber also du hast jetzt gesagt, du willst anfeuchten und nicht Feuchtigkeit rausführen. Aber
nee, genau, ich will feucht halten und trotzdem Luftaustausch gewährleisten, das ist wichtig.
Okay.
Das geht dann so um Verlustminimierung und um optimales Reifeklima und so. Solche Geschichten.
Okay.
Spielen dann eine Rolle. Ich meine, Gott sei Dank ist es so, dass es hier nicht besonders warm wird im Sommer. Durch die vielen Steine oben und unten und was auch immer.
Wir hatten jetzt einen sehr heißen Juni und Juli anfangs.
Es war nicht warm hier.
Okay, super.
Es war nicht, weil ich habe hier sehr viel Masse noch auf die Decke gepackt.
Okay. Das heißt, du hast dich dann auch viel hier aufgehalten, weil es so schön kühl war.
Ja, das war angenehm, total.
Ja, andere Leute brauchen dafür dann eine Klimaanlage.
Nein, das war hier definitiv nicht nötig. Und sonst in der Destille gibt es keine großen Ausbaugeschichten, noch ein bisschen eine Kühlleitung noch in so eine Richtung, dass das optimiert wird, aber der Rest passt. Das ist so weit, dass es dass es gut ist. Im Gegenteil, es ist ganz lustig. Meine Steuerungsideen, also gerade diese etwas Flexibilisierung der ganzen Geschichten, die fand mein Kupferschmied so nett, dass wir das mittlerweile als für andere auch noch einbauen.
Hast du schon ein Franchise gestartet? Faro-Style.
Ja. Ich habe jetzt gerade eine mittlere Whisky-Distille in Washington damit ausgestattet.
In Washington?
Ja, der Müller arbeitet ja weltweit mit seinen Distillen und die etwas größeren Projekte, die kriegen dann so Automatisierungsgeschichten, wenn der Kunde das möchte.
Wenn der Kunde das möchte.
Genau, und am Anfang war er sehr skeptisch, guckte nämlich, was möchtest du hier machen? Und dann kam die Frage, können wir das nicht weiterverkaufen?
Was ist eigentlich, hattest du nicht auch irgendein Projekt auf Sylt am Laufen?
Auf Föhr.
Föhr.
Auf Föhr.
Genau. Und wie ist da jetzt auch eine Distille in dem Stil? Oder?
Da ist, auf Föhr gibt es mittlerweile zwei Distillen. Also eine, die sich tatsächlich nur dem Thema Whisky verschrieben hat. Und ein Weingut, was noch eine Distille nebenbei hat.
Ein Weingut auf Föhr.
Ja. Das ist auch echt so.
Klimawandel sei Dank, ne?
Klimawandel sei Dank, aber es ist ein unglaublich faszinierender Betrieb.
Okay.
Also wenn du jemals versehentlich außerhalb der hochprozentigen Spirituosen unterwegs bist. Ich würde aber bis Anfang 25 warten, weil da entsteht gerade noch ein neues Gebäude für den Keller. Mhm. Es gibt jetzt zwar ein Haus da schon, aber und das wird unglaublich faszinierend.
Okay. Cool.
Ja. Du musst dir vorstellen, so ein kleines Anwesen.
Föhr ist ja auch gar nicht so groß.
Nee, Föhr ist nicht so groß, mit so ein dreiseitig geschnittenes, U-förmig geschnittenes Gebäude. Du guckst dann aufs Meer noch, über die Weinfelder. Sehr schick. Und spannend wird es dann unterirdisch, weil es ist etwa doppelt so groß unter der Erde wie über der Erde.
Also.
Hast dann so Kellerdeckenhöhen von 4,50 Meter.
Wow.
Ein wunderschönes, rundes Fasslager für die ganzen Barriques.
Okay. Aber wie viel produzieren die denn? Also wie viel Wein haben die denn?
Die bauen jetzt zur Zeit an, glaube ich, 10 Hektar.
10 Hektar?
Ja, das sind schon ein paar Flaschen.
Ja.
Krass. Und erweitern gerade noch ein bisschen. Und wir haben eben Einsparte Destillate noch mit dabei. Die darf ich da so ein bisschen mit verantworten.
Das klingt wirklich interessant.
Also das ist faszinierend. Das, das ist ein Investor dahinter, der ein Faible für schöne Gebäude hat.
Okay.
Und das wird eindrucksvoll. Das wird so wie so eine Mischung aus Produktionsbetrieb und Museum für moderne Kunst. Also man kann ja funktionale Tanks haben und man kann die auch in schön haben.
Deine Gärtanks sind sehr, ja, aber sie sind halt schlicht auch, ne?
Also ja, die sind schlicht und funktional. Sie funktionieren also wirklich top.
Aber ich finde sie auch nicht hässlich. Also ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, oh, schade, dass du die da reingestellt hast.
Ja, aber jetzt stell dir mal vor, du hättest es absolut ohne irgendwelche Armaturen zu sehen, vielleicht in so einem matten Kupfer noch und schöne runde Bodenauslässe außenrum, vielleicht oben noch eine Empore, wo du drüber gehen kannst.
Okay.
Das geht schon auch noch in schick.
Das geht auch noch in schick, naja.
Ja, nur sind das halt Dimensionen, die nicht jeder sich da hinstellen kann.
Ja, das ist natürlich auch eine Kostenfrage, ne?
Ja, total.
Okay. So, jetzt aber rum, oder?
Jetzt rum.
Jetzt gucken
wir
mal.
Wir brauchen, glaube ich, so eine Art Glas.
Ja, das wäre ganz gut.
Das nehme ich einfach mal mit.
Ja. Dann schauen wir mal. Und du probierst ja nie mit, ne? Das
ich probiere nie mit. Ich rieche dann einmal mit rein, glaube ich. Bin ja auch neugierig.
Achso, und wahrscheinlich brauchen wir dann noch Probenfläschchen, weil ich ein bisschen was mitnehmen soll. Der Christoph, ich hatte ja, nachdem ich dich angerufen habe, am Montag, habe ich gleich den Christoph angerufen, der mit mir diesen Podcast zusammen gestartet hat.
Ich erinnere, war da irgendwas mit.
Hier steht schon
das
Pappkameraden drauf, ja.
So.
Dunkles Holz, das Holz ist dunkler geworden. Wie kann das passieren? Und weiße Ringe. So, und Christoph war umgezogen nach Lüneburg. Da wohnte er im Schwarzwald. Und
irgendwas, mit dem ich dieses Ding aufmachen kann. Weißt du, ich habe alles gemacht.
Du brauchst einen Hammer. Oder was brauchst du?
Dringend einen Hammer.
Oder ein Stück Holz.
Hier?
Ja.
Einen Hammer.
Fabian holt einen Hammer und ich schaue mir an, was hier rumsteht. Blankeneser. Dry Gin. Ganz viele Paletten mit Kartons. Five Continents Gin. Und dann gibt es hier 6 Flaschen. Was ist da drin? Feingeisterei. Steht gar nicht drauf, was drin ist. 6 Flaschen. Finkenwerder Herbstprinz ist da drin. Kirschbrand. Ja. Sehr viele Brände und dann Leerkartons. Ja, alles Mögliche steht hier rum. Große IBC-Container, 1000 Liter New Make. Der eine ist nur halb voll. Fehlt noch was. So, jetzt ist der Hammer da. Das Fass geht auf. Oh, ich bin so aufgeregt. Ich bin wirklich nervös jetzt gerade. Weiß ich nicht, weil ich habe das Fass vergessen. Ich habe ein schlechtes Gewissen, dass ich dieses Fass vergessen habe.
Ich auch. Steht da einfach.
Das steht da einfach. Steht da gut. Ich dachte schon, vielleicht sollte ich den Don Air Rum mal probieren, ob das vielleicht mein Rum ist, den du mittlerweile verkaufst, weil du denkst, ich habe dich vergessen. Nein. So. Da ist eine Farbe entstanden, die war vorher nicht da. Und es ist ein Aroma entstanden. Also ich bin jetzt natürlich gerade im Fasslager. Und hier stehen Whiskyfässer rum, noch und nöcher.
Geh halt raus, komm. Lass uns raus.
Das nehmen wir gleich mit raus, ja. Also die Farbe ist sehr ähnlich zu deinem Whisky. Also ja, aber in dem Fass lagen ja schon 4,5 Jahre lang, lag da ja schon Whisky drin.
Ja.
Und da ist ja schon viel Farbe raus, aber es ist gar nicht ausgewaschen. Ne? Also es kommt immer noch Farbe. Ich bin halt wirklich gespannt, wie viel Aroma von dem Ex-Sherry-Fass und wie viel Aroma von dem Whisky da jetzt.
Also hättest du jetzt diesen Rum in einem neuen kleinen Fass gehabt, dann wäre die Farbintensität wahrscheinlich höher.
Ja.
Aber das ist so doch.
Komm, wir gehen mal raus, oder? Raus. Besseren Sound. Wobei das mit dem Hall ist, glaube ich, nicht schlimm.
Ich glaube, es ist anstrengend zuzuhören.
Es ist dann schlimm, wenn wir zu weit weg waren vom Mikrofon. Ja. So, ich lege das mal hier hin.
Kann ich nur noch einmal hier
ein Foto machen von der Farbe? Hinter Nachbarn arbeiten. Jetzt schnüffel ich schon am Mikrofon.
Oh. Das ist spannend.
Was riechen wir denn da jetzt?
Also ich kenne natürlich mein Rumdestillat.
Ich kenne deinen Rum auch. Der schmeckt aber auch jedes Jahr anders. Ne? Also ich hatte das Gefühl, der Rum, den meine Freunde letztes Jahr auf deinem Weihnachtsmarkt gekauft haben, der schmeckte anders als die Destillate in den Jahren davor.
Du musst mal gucken, welche Charge das ist. Ob du die,
warum?
Die zweite und die dritte sind leicht unterschiedlich
geworden. Ach so.
Aber in sich eigentlich nicht. Also steht da drauf Batch 1, 2, 3.
Okay.
Wie auch immer. Gerade sind wir so die letzten Züge Batch 3.
Also ich fand den fast ein bisschen rauchiger als normal dein Rum. Also eigentlich hast du in deinem Rum ja keinen Rauch.
Nee. Wie gesagt, muss gucken, ob du die Batches vergleichst, weil in sich sind sie konsistent.
Okay. So. Jetzt haben wir hier natürlich einen Rum im Glas. Und er riecht nach... Wie riecht er denn?
Aber der Whisky kommt schon auch.
Es riecht nach Rum natürlich. Also es riecht, die Süße vom Rum ist da.
Die Süße, die Charakteristik ist da, aber auch.
Aber es ist eben auch, also ich, wenn du jemanden, der sich nicht gut auskennt, das hinstellst, sagt, das ist auch ein Whisky.
Nee.
Nee? Doch, also wenn du so ein Space-Side-Whisky, der in einem Ex-Bourbon-Fass oder vielleicht sogar auch in einem Ex-Sherry-Fass, dann hast du auch diese weiche,
das
Süße.
Das ist doch eindeutig Rum-Charakteristik.
Ja, ja. Sicher. Aber eben auch Whisky.
Ja, ja. Spannend. Du, das ist gut, dass du es vergessen hast.
So, und ich meine fast, man kann sogar diese Macmyra-Fasscharakteristik. Ich hatte vorhin noch Heidekraut gesagt oder Gras. Gras hast du gesagt. Gras. Und ein ganz kleines bisschen Rauch. Also wirklich nicht viel, aber anscheinend hat das Fass in den 4,5 Jahren, wo der rauchige, sehr rauchiger Whisky extra Röck drin lag.
Den müssten
oder bilde ich mir das ein?
Nee, den müssten wir jetzt auf der Zunge aufhaben.
Ja, ich probiere es mal.
Haben wir auch. Haben wir auch deutlich noch.
Boah, da passiert aber viel jetzt. Was war das denn?
Eine Batterie? Ein Kondensator?
Ich mach mal aus. Jetzt läuft die Aufnahme wieder.
Das hat komische Geräusche gemacht.
Weiß nicht, was hier mit Zoom H6 lag auch 4 Jahre, genauso wie das Fass, habe ich auch dieses Zoom-Gerät vergessen. Nicht mehr gebraucht einfach, weil ich irgendwie meine anderen Podcasts einschlafen und so benachte ich anders. Deswegen ist es so ein bisschen klebrig geworden, das Plastik löst sich auf. Jetzt hat es eben so geklungen, als ob irgendwas geplatzt wäre.
Ja, so
mit so einem Frissel noch danach. Ja, also schließen wir das eben ab und dann packe ich das mal weg, damit die SD-Karte nicht vielleicht schmilzt. Noch sieht es so aus, das nehmen wir auf. Wow, also da passiert richtig viel. So, das hatte ich gerade gesagt, als das geplatzt hat. Ne? Ja. So, im Mund, also die Nase ist zahm,
eher verhalten
sanft,
im Vergleich zu dem, was
du und dann im Mund hast du durchaus den Rauch aus meinem Whisky. Du hast die Süße vom Rum. Dann ist tatsächlich auch in meinem Mund was geplatzt irgendwie. Also da ist ja jetzt auch noch richtig viel Alkohol drin. Ne? Was hatten wir? 60% oder sowas hatten wir reingefüllt.
Ja, genau, um die 60 gewesen sind.
Und mein Whisky hat nicht viel verloren an Alkohol. Also in Schottland der Angel Share ist ja irgendwie messbar und hier in auf Gut Basthaus war der irgendwie nicht messbar. Da ist wenig Alkohol verloren gegangen. Müsste man hier jetzt messen, wie viel Alkohol er hat. Hast du vielleicht einen Tropfen Wasser? Ich glaube, ich brauche einen Tropfen Wasser da drin, weil, also, man schmeckt schon noch, dass der sehr viel.
So einen ganz banalen Tropfen anbieten, aber.
Mit irgendeinem Gefäß. Glas. Jetzt sind wir hier im Chemielabor. Da waren wir noch gar nicht. Jetzt sind wir hier im Chemielabor.
Wir sind im Chemielabor. Nein, das ist Probedestillierapparat und eine Spüle, die man einmal. So, kannst du das selber betropfen?
Ne? Will nicht. Das war genau die richtige Menge, danke. Wobei, vielleicht war es fast schon ein bisschen viel, aber passt. Ja, jetzt ist die Nase. Riech mal, das ist jetzt nochmal offener.
Ja. Wobei ich das hochprozentig gut finde.
Die Nase ist hochprozentig super. Auf der Zunge fand ich es hochprozentig
zu viel?
Zu viel Alkohol tatsächlich. Also nachdem ich dann diese Geschmacksexplosion hatte ich ganz kurz so einen Sprit-Schock. So. Mhm.
Aber der ist jetzt weg.
Ist jetzt garantiert weg und jetzt bin ich sehr gespannt, wie es jetzt auf der Zunge ist.
Also ich schließe mich mit dem Tropfen an, ohne jetzt das Verhältnis zu kennen.
Oh, das ist fantastisch. Das ist richtig, richtig toll. Oh, das ist so ein. da fehlt jetzt gar nichts. Also ich denke mal, du hast mit dem Tropfen bei mir das runter verdünnt auf vielleicht sogar knapp unter 40%.
Und mir 2 Milliliter drin. Bevor
das Ganze aus. Mit 2 Millilitern kannst du den Alkoholgehalt messen, oder? Ja. Krass. Oh, das ist fantastisch. Da kratzt jetzt gar nichts mehr. Da hast du jetzt nur noch diese.
Das ist ein Rauch voll Gemüse. Das ist echt schlimm. Ich hab geräumt, mein Gott ist in den Urlaub. Ich bin.
Jetzt kommt hier ein Gerät. Ja. Snap 51.
Wenn es denn. Was sind da jetzt wieder?
Batterie alle. Ich hatte hier welche.
Wer hat das welche? Das ist die Batterie alle. Das gibt's doch gar
was
nicht.
Was brauchst du denn da?
Weiß ich nicht. Geduld, aber so gar nicht. Gar keine Reaktion ist.
Eher schlecht.
Eher ungewöhnlich. Aber möchte sein. Mensch, da gebraucht es mal 5 Minuten nicht und schon ist es.
Ja.
Ist es nicht.
Ja. Ansonsten, ich kann ja mal den Raum beschreiben, während du versuchst rauszufinden. Ja, es sieht rummelig aus. Meine Güte, es ist ein Arbeitsplatz, aber wunderschöne offene Holzbalkendecke, große Balken, ein sehr ordentlicher Fußboden und dann, ja gut, dann steht da eine Palette mit Flaschen. Die sind sehr dunkel. Das ist ein Aquavit. Kirschlikör und Aquavit steht hier. Dann steht hier eine große Abfüllmaschine.
Das ist nur ein Etikettierer.
Etikettiergerät.
Gefüllt wird tatsächlich mit Hand hier.
Ach. Ja, so wie bei Magmyra, da haben wir das
genau,
ja auch.
Genau, das gleiche Ding. Das siehst du da hinten. So die
ja, genau.
Auseinandergenommen gerade, weil. Und ansonsten steht es in Probedestillationsapparaten, Verschließmaschine.
Was heißt Probedestillation? Da wird.
Wenn du
da
den Alkoholgehalt von Likören bestimmen möchtest,
ach so,
dann kannst du das nicht mit einem Wiegeschwinger messen, also dieses Gerät, was wir hier gerade haben, oder. Oder.
Hast du 9 Volt? Nee.
Nein!
Was hast du
denn? Standard,
da?
Das sind kleine, normale Standardbatterien.
3 Stück.
3 Stück.
Hast du welche? Oder brauchst du meine?
Ich fürchte nicht.
Gut, dann unterbrechen wir die Aufnahme. Wir haben mal eben den Alkoholgehalt von.
Es ist aber fürchterlich.
Von dem Rum bestimmen.
Ja. Bis gleich. Die ist noch handwarm gewesen.
Also, das.
Die ist kühl.
Das Rätsel ist gelöst, warum jetzt eben hier. Dass mein H6-Aufnahmegerät das Geräusch gemacht hat. Und zwar ist eine der Batterien geplatzt.
Ja.
So, denn Fabian brauchte gerade eben 3 AA-Batterien für sein, wie heißt das Gerät?
Alkohol? Wiegeschwinger.
Wiegeschwinger?
Biege.
Biege. Mhm. Was wird denn gebogen?
Im Endeffekt ist es ein kleines U-förmiges Röhrchen, das mit der Flüssigkeit gefüllt wird, die zu messen ist, die dann in Schwingung gesetzt wird. Und die Differenz zwischen ausgesendeter und empfangener Schwingung sagt dir was über die Dichte aus. Und über die Dichte kannst du natürlich auf den Alkoholgehalt Rückschlüsse ziehen.
Okay, genau. Und wir wollten den Alkoholgehalt messen von sowohl dem Ausgangsrum als auch dem verdünnten Rum, den ich jetzt hier im Glas hatte. Und ich bin ganz überrascht. Ich hatte getippt unter 40%, weil also jetzt mit dem Wasser in meinem Rum ist der ganz fantastisch. Also der riecht natürlich nicht mehr so intensiv. Also der Geruch ist toller mit voller Stärke. Haben wir eben gemessen. Die volle Stärke ist
58,96.
Also 59%.
Ja.
Starker Fass rum einfach so. Das ist nur, wir haben ihn mit 60, glaube ich, abgefüllt. Das ist 5 Jahre her. Aber so, jetzt ist der Geruch ist aber immer noch da. Es ist jetzt nicht weg. Oder würdest du sagen, es ist weg? Das ist halt
nein,
schwächer. Ist schwächer, gut, aber noch da. So, und auf der Zunge ist er jetzt. Da ist alles da, da fehlt gar nichts, der ist nicht verwässert. Stellt sich raus, was hatte der jetzt? 46?
Hattest du? Genau, 46,5 ungefähr.
46,5. Super. Also, wenn man davon so eine Halbliterflasche zu Hause hat, ich glaube, da hat man lange Spaß dran. Oder 0,7 oder was auch immer du abfüllst. Was,
je nachdem.
Auf was für Flaschen wolltest du eigentlich?
Weiß ich nicht, wie möchtest du?
Kann ich aussuchen?
Okay. Ja, natürlich kannst du aussuchen.
Dann nehme ich, glaube ich, lieber Halbliterflaschen. Das ist irgendwie gut, handlicher.
Okay.
Ja, aber natürlich füllen wir ihn fast stärker ab. Ne? Also wir verdünnen den jetzt nicht vorher, weil dann riecht er ja nicht mehr so. Ich glaube, der ist fertig. Also der muss jetzt nicht noch länger liegen, oder? Also
mache ich den mal irgendwie die Tage aus dem Fass?
Nee, machst du nicht. Da will ich ja dabei sein. Ne? Da will ich ja mithelfen. Das machen wir nicht heute, natürlich nicht. Dann finden wir einen Termin. Und als wir das Whisky-Fass abgefüllt haben, waren ja auch dann die Hörer mit eingeladen. Also das war ja eine echte Fassteilung. Da haben ja die Leute vorher schon den Whisky mitgekauft. Die haben mir 75 Euro pro Flasche im Voraus bezahlt. Und dann wussten sie nicht, wann sie den Whisky bekommen. Und dann ja, 4,5 Jahre später habe ich sie dann eingeladen. Da waren ja auch etliche dabei. Du warst ja auch da, klar, natürlich. Wir haben dann ja das
Rohr. Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern.
Da kam eine Horde bei dir.
Ja, mag sein.
Rein und hat nach dem Rum geguckt. Sehr, sehr entspannt aber. Also es waren 10 Leute vielleicht von den 25, 30 Leute, die haben sich den Rum geteilt. So, und alle, die damals an der Whisky-Fassteilung beteiligt waren, kriegen jetzt natürlich auch eine Flasche hiervon angeboten. Ich hatte ursprünglich gesagt, nur eine Flasche, egal ob man sich mit ein oder zwei oder drei Flaschen an dem Whisky-Fass beteiligt hatte, weil ich dachte, du machst 0,7 Flaschen auf jeden Fall.
Nee, nicht das gleiche.
Wenn es nur 5 Flaschen sind, kann ich über den Modus nochmal nachdenken, wie ich da jetzt die Rumflaschen anbiete.
Ja.
Bisher, ich glaube, ich habe die Hälfte angezahlt, ne?
Mhm.
Habe ich das ja noch alleine finanziert, deswegen ist eigentlich mein Rum und ich kann selber entscheiden. Eine Flasche bekommst du.
Oh, vielen Dank.
Weil, das war ja, stand glaube ich sogar im Kaufvertrag mit drin. Die Kaufsumme beträgt x plus eine Flasche vom Ergebnis.
Möglich.
Wolltest du unbedingt haben und die kriegst du natürlich auch.
Das ist super.
Also
ich habe das natürlich noch irgendwo herumfliegen.
Ja,
in dem
ich hoffe auch, weil ich gar nicht mehr weiß, was drauf stand.
In dem schlauen Computer. Nein, ich bin da sehr froh, dass ich das alles elektronisch in der Datenbank habe und gut ist.
Ja.
Ich merke mir das doch nicht.
So, und das hängt aber, der Termin hängt auch noch davon ab, wann ich das Bier bekomme. Denn nach dem Rum soll jetzt ein Bier rein.
Okay.
Glaube ich. Also das war der ursprüngliche Plan.
Ja, dann spricht es doch mit dem Brauer ab, wann das Bier soweit ist.
Wobei ich jetzt, wo ich dann deine ganzen Sachen hier gelegen habe, ich könnte mir fast auch vorstellen, da nochmal einen Whisky reinzutun bis nach dem Rum. Du hast ja welche. Jetzt nochmal einen Peated.
Up to you. Musst du nicht jetzt entscheiden.
Muss ich nicht jetzt entscheiden. Ja. Aber werde ich mal mit dem Christoph besprechen. Werde ich mal in mich gehen. Ich habe den Brauer schon angeschrieben. Das ist die Kelwieder Brauerei.
Okay.
Der hat jetzt gerade einen Porter. Imperial Porter. Ich wollte aber lieber einen Stout. So, jetzt hat er den Porter im Fass. Muss ich warten, bis er einen Stout hat.
Ja,
genau. Das überlege ich nochmal. Ich bleibe bei dem Plan. Also jetzt nicht den Plan anpassen. Da kommt jetzt ein Stout rein. Und ich glaube, wenn dann Bier drin war, will man hinterher nicht noch wieder was anderes reintun, oder? Oder würdest du dann?
Würde ich das nicht machen, ne?
Dann nochmal ein Whisky? Nee. Andererseits, Whisky lagert man ja auch in vorbenutzten Fässern. Dann war Sherry, Whisky, Rum, Bier.
Das wird spannend.
Und dann? Will man dann nochmal 30 Liter Whisky reintun? Ah, ich weiß es nicht. Das überlegen wir dann.
Genau, das musst du überlegen. Also mein Gefühl würde sagen nein, weil ich die Hopfenanteile dann nicht in dem Whisky haben möchte. Für mein Gefühl.
Kennst du, stimmt, ja, das ist vielleicht komisch.
Ah, das ist
aber also ein Imperial Stout, da ist auch nicht so viel Hopfen dran. Das ist halt dann doch sehr malzig.
Dann geht's vielleicht.
Kennst du dich aus mit Barrel-Aged Bier? Gar nicht.
Ganz wenig.
Interessierst du dich dafür?
Bisher habe ich noch nichts gehabt, was ich so spannend fand, dass ich das weiter trinken möchte.
Ah, dann muss ich dich unbedingt mit dem Olli Wesselow von der Kelwieder Brauerei zusammenbringen.
Okay. Okay.
Der war in den USA und hat da sein Brauereifachwissen vertieft und sich eben auch mit Barrel-Aged beschäftigt. Es gibt auch eine Episode im Pappkameraden-Podcast mit ihm. Und der macht ganz fantastische Sachen mit seinem Bier. Denn der kauft sich halt alte Lafroig-Fässer, alte Barbados-Rum-Fässer und sonst für was und lagert da sein Bier drin, sein Imperial Stout. Und das ist leider recht hochpreisig. Da kostet dann die Flasche Bier, kostet dann 9,90 Euro.
Naja, aber so Fässer wachsen ja auch nicht auf dem Baum.
Der Aufwand, der da drin steckt und das Ergebnis, das ist ja jetzt auch nicht so ein Bier, wo man 5 am Abend von trinkt, sondern man teilt sich zu zweit eine Flasche und das ist wie eine Flasche Wein. Und das ist richtig tolle Kunst, was er da macht.
Ja, okay. Vielleicht solltet ihr euch kennenlernen. Du hast ja auch ein paar Fässer. Vielleicht sind deine Fässer ja auch irgendwann frei für Bier.
Das braucht noch ein bisschen.
Das braucht noch ein bisschen.
Aber also ich weiß nicht, ob ich das erlebe. Mal.
Du weißt nicht, ob du es erlebst.
Ja, guck mal. Das.
Aber guck doch mal. Wenn du jetzt nächstes Jahr das erste Fass vielleicht abfüllst, weil es schon interessant genug schmeckt. Ja. Was machst du dann mit dem Fass?
Dann befülle ich es wieder.
Ach so. Du willst nicht gleich wieder neue Fässer befüllen, sondern...
Nein, das ist durchaus... Ich habe jetzt das allererste, wo ich meine... Die ersten Flaschen da abgefüllt habe, das habe ich auch wieder befüllt.
Ach so.
Ich fand, das hat noch Kraft genug, um noch eine zweite
und
Second Fill zu vertragen.
Mhm.
Der dann bestimmt länger liegt.
Dann vielleicht 10 Jahre und dann hast du...
Und wer weiß.
Ja. Naja, wir sind doch noch jung.
Ja, das ja, aber wer weiß. Vielleicht verantwortet dann ein anderer die Brennerei. Mal gucken.
Gut, so. Ich glaube, dann haben wir es. Das ist mega. Also...
Mal gut, war spannend.
Er ist nicht schlimm geworden. Ne? Also es hat ihm nicht geschadet, jetzt so lange zu liegen, sondern das ist durchaus sehr komplex und schön geworden. Und wie gesagt, mit dem Schluck Wasser drin, runterverdünnt auf 46%, das lässt sich sehr gut trinken. Ich meine, na klar, wenn du einen Alkoholiker mit 59% trinkst, dann schmeckt das auch nach Alkohol. Ne? Das lässt sich dann nicht mehr vermeiden.
Ja, aber das ist mit den ganzen Fassstärke Erfüllungen ja so.
Ja.
Ich finde, die haben auch durchaus ihren Reiz, weil du einfach sehr, sehr viel an Aromatik sehr kompakt und sehr geballt hast.
Ja, ich rieche dann allerdings lieber, als dass ich es trinke.
No.
Ich trinke es dann auch, ich finde es auch spannend, aber noch lieber trinke ich es, wenn es ein bisschen runterverdünnt ist. Ist ja Geschmack.
Bleibt ja nicht
genau. Kann jeder tun, wie er das möchte. Alright, Fabian, danke schön.
Das war nett.
Das war super interessant. Gratuliere dir zu deiner super tollen Destille hier. Ich bin sehr gespannt, was passiert mit den Whiskys in den Fässern. Und ich melde mich, wie es weitergeht mit dem Fass.
Gut,
sehr schön. Dankeschön.
Danke.
Ciao.